Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. In die Tiefen des Schlafs, der Wälder und der Vergangenheit führt sie heute Katharina Boxler. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Doch warum wir allnächtlich wegtreten, ist noch immer ein wissenschaftliches Rätsel. Jetzt haben Forscher zumindest einmal den Grund dafür gefunden, weshalb die einen mehr und die anderen weniger Schlaf brauchen. Wo die Wissenschaftler fündig wurden, erfahren Sie in dieser Sendung. Er ist ein kleiner, scheuer Krampfer, der Mittelspecht. Da es dem Vogel nur in gesunden Wäldern wohl ist, verrät seine Zahl viel über die Qualität der Umwelt. Doch wie zählt man ein Tier, das sich nur selten zeigt? Das hören wir in den nächsten Minuten. Und dann geht's bei uns noch ganz steil nach oben, dahin, wo noch heute Sennen und Kühe zu Hause sind. Wir suchen nach den ältesten Spuren unserer Zivilisation auf saftigen Schweizer Alpwiesen. Denn Mensch und Kuh zieht's schon seit Jahrtausenden auf die Alp. Woran man sieht, darüber erfahren Sie mehr im zweiten Teil der Sendung. Nur Kranke und Dummköpfe brauchen viel Schlaf. Das soll Napoleon gesagt haben, ein begnadeter Kurzschläfer, dem 6 Stunden Schlaf genügten. Heute wissen Schlafforscher, dass Kurzschläfer ganz einfach Glück haben. Wer sich damit brüstet, wenig Schlaf zu brauchen, hat schlicht die günstigeren Gene. Sich selbst zu zwingen, weniger zu schlafen, funktioniert deshalb nur bedingt. Doch welche Gene die Schlaflänge beim Menschen regulieren, das wussten die Forscher lange nicht. Nun haben Wissenschaftler der Universität Kalifornien in San Francisco das erste menschliche Schlaflängengen gefunden. Die Schlafforschung verspricht sich davon eine Antwort auf die nach wie vor ungeklärte Frage, warum wir überhaupt schlafen. Odette Frey berichtet.
Der Mensch schläft, weil er müde ist. Mit solch banalen Antworten geben sich die Schlafforscher nicht zufrieden. Sie wollen wissen, warum es überhaupt so etwas wie Müdigkeit und Schlaf gibt. Denn im Licht der Evolution betrachtet ist Schlaf etwas sehr Ungünstiges. Wer schläft, ist wehrlos und könnte gefressen werden. Und trotzdem verschläft der Mensch ein Drittel seiner Lebenszeit. Warum also? Was ist der Sinn? Das dürfe man einen Schlafforscher nicht fragen, sagt Mehdi Tafti, selber Schlafforscher an den Universitäten Lausanne und Genf.
Nowadays, if you ask a sleep specialist, starting with myself, what's the function of sleep, I can't answer. We have no idea.
Die Schlafforscher haben keine Ahnung, warum wir schlafen, was der Sinn davon ist. Hilfe versprechen sich viele nun von der Genforschung. Diese setzt erst einmal, ganz bescheiden, beim Wie statt beim Warum an. Wie funktioniert Schlaf denn eigentlich? Wie wird er von den Genen reguliert? Ein Puzzleteilchen können nun die Forscher aus San Francisco beisteuern, die ihre Studie kürzlich im Fachblatt Science publizierten. Das Puzzleteilchen heißt, wenig sexy, DEC2. Wer eine bestimmte Mutation in diesem Gen hat, braucht nur 6 Stunden statt der üblichen 8 Stunden Schlaf. Es sei überraschend, dass ein einzelnes Gen einen so starken Effekt habe, sagt Mehdi Tafti, der selbst Schlafgene studiert.
It is surprising because we believe that sleep amount is controlled by many genes.
Das jetzt entdeckte Kurzschläfergen ist selten, aber es ist sicherlich nicht das einzige. Aus Versuchen mit Mäusen weiß man, dass eine Handvoll Gene beim Schlaf eine Rolle spielen. Bei Menschen werde das ähnlich sein, glaubt Tafti. Schon jetzt wissen die Forscher, wer kurz schläft, schläft intensiver. Kurzschläfer verbringen einen größeren Teil ihrer Schlafenszeit im erholsamen Tiefschlaf. Langschläfer hingegen schlafen ineffizient. Sie dümpeln lange in oberflächlichen Schlafphasen dahin, die weniger Erholung bieten. Ein Gen, das die Schlaflänge reguliert, könne deshalb verraten, wie die Erholung sich genau abspiele, sagt Tafti. Dass Schlaf irgendwie erholsam sei, das sei ja klar. Aber was ist eigentlich Erholung?
From what we recover? Do we accumulate something toxic that we have to get rid of it? Or do we recover the energy in the brain or
Wovon erholen wir uns, wenn wir schlafen? Müssen wir irgendwelche Giftstoffe loswerden, welche der Stoffwechsel tagsüber im Gehirn produziert? Oder laden wir die Energiereserven des Gehirns auf? Oder geht es um etwas ganz anderes? Die Forscher wüssten nicht, was Erholung biochemisch gesehen eigentlich bedeute, sagt Tafti. Und das sei entscheidend, um herauszufinden, welche weiteren Funktionen Schlaf hat. Etwa ob sich im Schlummer wirklich das Gedächtnis formiert und das Gehirn die Eindrücke des Tages verarbeitet, so eine beliebte These der Schlafforschung. Schlaf hänge nicht allein mit solch hochstehenden Hirnfunktionen zusammen, ist Tafti überzeugt. Denn Schlaf gibt es nicht nur bei Menschen und hochentwickelten Tieren, sondern auch bei äußerst primitiven Wesen ohne großen Denkapparat, etwa bei Fliegen.
My point is that sleep is regulated and serves the same function in all species where we find sleep.
Schlaf spiele vermutlich überall im Tierreich dieselbe Rolle, sagt Tafti. Und deshalb müsse die Funktion von Schlaf eine ganz grundsätzliche sein und könne sich nicht auf typisch menschliche Eigenschaften wie eben ein umfassendes Gedächtnis beschränken. Je nach Tierart ist das Schlafbedürfnis interessanterweise ein ganz anderes. Ein Elefant kommt mit 4 Stunden aus, eine Fledermaus hingegen braucht 20, bevor sie ausgeruht ist. Grundsätzlich gilt im Tierreich, je kleiner ein Tier, desto schlafmütziger. Woher das rührt, das würden die Schlafforscher nur zu gern wissen. Doch erst einmal müssen sie sich mit dem neu entdeckten Kurzschläfergen beim Menschen zufrieden geben.
Das Rätsel Schlaf hält Forscher wach und frei über die Entdeckung des Kurzschläfergens. Man hört ihn gut, doch sieht ihn selten. Die Rede ist vom Mittelspecht, einem kleinen, scheuen Vogel, der bevorzugt in Eichenwäldern klopft und ruft. Seine Anwesenheit verrät etwas über den Zustand solch alter und in der Schweiz selten gewordener Eichenwälder. Bund und Kantone, die den Schutz und die Förderung von Eichenwäldern im Sinn haben, benutzen die Zahl der Mittelspechte deshalb als Gradmesser für die Intaktheit dieser wertvollen Wälder und der vielfältigen Lebensgemeinschaft, die darin zu Hause ist. Doch wie findet man den Mittelspecht, wo der doch alles tut, um nicht aufzufallen? Rimo Vitelli hat sich dieses Kunststück in einem Aargauer Wald zeigen lassen.
Nein, das ist nicht der Specht, jedenfalls nicht der echte. Es klingt nur so. Das ist die Biologin Conny Thiel mit ihrem Lautsprecher. Sie steht mitten im Wald im aargauischen Oberrohrdorf und lässt es nach Spechtart krakehlen. Und ob man es glaubt oder nicht, es klappt.
Und da ist er schon, um gerade anzufliegen. Ganz nervös.
Tatsächlich, der Specht kommt angeflogen und krakehlt wacker zurück. Der Mittelspecht ist ein kleiner Vogel mit großer Klappe. Er ähnelt dem bekannteren Buntspecht, schwarz-weißes Gefieder, eine kecke rote Haube auf dem Kopf und ein zartrosa Bauch.
Der Vogel ist ein ganz hübscher kleiner Kerl, er ist ein sehr neugieriger Vogel und man kann ihn, und das gebrauchen wir eben, sehr gut anlocken.
Hört der Mittelspecht den Ruf eines Artgenossen, kommt er geflogen, weil er sein Revier verteidigen will oder weil er glaubt, es sei ein möglicher Brutpartner anzutreffen. Die Biologin Conny Thiel gibt zu, die Methode ist außergewöhnlich.
Das ist natürlich auch ein bisschen gemein, weil man natürlich den Specht auch ein bisschen im gewissen Maße stört. Der wird nervös, er beginnt zu quäken. Wir versuchen das auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Wir hören auch sofort auf, den Ton abzuspielen, sobald er sich den einstellt und antwortet.
Denn jede solche Aufregung kostet das Tier Energie, die es in Form von Futter wieder suchen und fressen muss. Warum aber überhaupt der ganze Aufwand? Was nutzt es, wenn man weiß, hier lebt der Specht?
Der Mittelspecht hat den Vorteil, dass er eigentlich eine sogenannte Schirmart ist. Eine Schirmart deshalb, weil man mit dem Schutz des Mittelspechts oder eben dem Schutz des Habitats des Mittelspechts gleichzeitig auch viele weitere Arten schützt. Es gibt viele Arten, die auf Eichenwälder angewiesen sind. Es sind mehrere hundert Insektenarten, die zum Beispiel an einem Stamm von der Eiche, eben dieser grobborkigen Rinde, leben können. Es sind weiter viele Singvögel, die auf den Höhlenbau durch die Spechte angewiesen sind. Und es sind auch viele Kleinsäuger, die ebenfalls profitieren, wenn man den Mittelspecht respektive seinen Lebensraum schützt.
Conny Thiel arbeitet für ein privates Umweltbüro, das den Auftrag für diese Spechtzählung vom Kanton Aargau hat. Dieser wiederum arbeitet mit am sogenannten Aktionsplan Mittelspecht des Bundes, sowie 11 weitere Kantone auch. Zuständig für das Projekt beim Aargauer Umweltdepartement ist die Abteilung Wald mit Susanne Wehrli. Sie sagt, in frühen Jahrhunderten wurden Eichenwälder gepflegt. Man brauchte das Holz für den Hausbau, für Fässer und die Eicheln für die Schweinemast. Dies aber galt spätestens im 20. Jahrhundert nicht mehr.
Man hat deshalb den Anbau von Eiche auch vernachlässigt eigentlich über längere Zeit, weil es keine Abnehmer gab.
Heute ist der Wert des Eichenwaldes wieder erkannt, weil die lichten, hellen Wälder einfach schön sind, aber vor allem eben auch als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Doch Eichenwälder sind arbeitsintensiv. Wenn man es einfach wachsen lässt, wird die Eiche oft von der Buche verdrängt.
Und deshalb muss man, wenn man Eichenwälder haben will, diesen Bäumen eigentlich ein Leben lang gut schauen, man muss sie pflegen.
Und das lassen sich die Kantone etwas kosten. Die Wälder in der Schweiz gehören oft Privatleuten oder den Bürgergemeinden. Es geht nun darum, diese zu überzeugen, Eichen anzupflanzen und die Wälder nicht einfach sich selbst zu überlassen, sagt Susanne Wehrli.
Wenn wir Waldbesitzer überzeugen wollen, solche Reservate zu gründen, verhandeln wir mit ihnen.
Der Kanton Aargau schließt Verträge ab mit den Waldeigentümern, Verträge über 50 Jahre. Die Eigentümer verzichten darauf, den Wald zu nutzen und außerdem bekommt auch Geld, wer junge Eichen pflanzt und pflegt. Dem Specht kann es recht sein. Und der Biologin Conny Thiel ist es auch recht. Die ersten Kartierungen übrigens haben gezeigt, ganz so selten ist er hier nicht, der Mittelspecht.
Erfreulicherweise haben wir eigentlich mehr gefunden, als man zuerst gedacht hat. Wir haben in Gebieten Mittelspechte gefunden, die man vorher so nicht kannte. Das ist genau dieses Gebiet, wo wir hier stehen, also Niederohrdorf in Verbindung mit Mellingen. Hier hat man bisher eigentlich keine Mittelspechte festgestellt. Das ist sehr schön, dass es diese Gebiete gibt.
Und wenn der Aktionsplan Mittelspecht den gewünschten Erfolg bringt, dann gilt in Zukunft erst recht. Es geht ihm nicht schlecht, dem Specht.
Ein Vogel als Gradmesser für die Gesundheit der Natur. Sie hörten einen Beitrag von Remo Vitelli. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche mit Christian Heuss.
10-15% der Frauen im gebärfähigen Alter sind von Endometriose betroffen. Bei ihnen siedeln sich im Bauchraum Zellen aus dem Innern der Gebärmutter an. Endometriose kann heftige Schmerzen verursachen und zu Unfruchtbarkeit führen. Die Krankheit kann bisher nur mit einer Bauchspiegelung, also einem operativen Eingriff in Vollnarkose, erkannt werden. Doch es zeichnet sich eine Alternative ab. Mediziner aus Belgien, Jordanien und Australien haben herausgefunden, dass eine einfache Gewebsuntersuchung der Gebärmutterschleimhaut verrät, ob eine Frau an Endometriose leidet oder nicht. Das Gewebe kann rasch und einfach über die Vagina entnommen werden. Finden sich in dem Gewebe dann bestimmte Nervenfasern, liegt höchstwahrscheinlich eine Endometriose vor. Fehlen die Nervenfasern, ist die Frau nicht betroffen und der chirurgische Eingriff bleibt ihr erspart. Vor allem für unfruchtbare Frauen mit ungeklärter Ursache sei dieses Vorgehen ein großer Vorteil, schreiben die Forscher im Fachblatt Human Reproduction. Wer sich in der Wüste oder im Wald verirrt, läuft im Kreis und kreuzt früher oder später seine eigene Spur. Was aus Filmen und Romanen bekannt ist, stimmt tatsächlich. Ohne Orientierungshilfe schaffen wir es nicht, geradeaus zu gehen, sondern drehen eine Runde nach der anderen. Mit aufwendigen Tests konnten das nun Forscher des Max-Planck-Instituts in Tübingen beweisen. Sie setzten ihre Testpersonen in der Wüste und im Wald aus und verfolgten deren Wegstrecke per GPS. Tatsächlich zeigte sich, sobald die Sonne oder der Mond hinter den Wolken verschwand und auch andere markante Orientierungspunkte in der Landschaft fehlten, etwa Berge oder Türme, schwenkten die Probanden ab und liefen im Kreis. Dabei tendierten die Testpersonen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Schuld daran ist also nicht etwa die Dominanz eines Beines oder einer Hirnhälfte. Den genauen Ursachen wollen die deutschen Forscher nun in weiteren Studien auf den Grund gehen. Kakerlaken überleben selbst einen weltweiten Atomkrieg. So eine viel kolportierte Behauptung, die wohl ihren Ursprung in den Zeiten des Kalten Krieges hat. Die Behauptung stimmt nicht, doch ihre viel zeitgemäßere Variante stimmt tatsächlich. Kakerlaken sind für den Klimawandel bestens gerüstet. Die unbeliebten Krabbeltiere können sich nämlich vor Trockenheit ausgesprochen gut schützen. Sie tun dies, indem sie die Luft anhalten. Bis zu 40 Minuten können Kakerlaken so ihre Luftlöcher verschließen. Damit verhindern sie, dass sie austrocknen, denn durch ihre Luftlöcher verlieren die Insekten auch Wasser. Die Kakerlaken können sich so sehr leicht an eine ganze Reihe von sehr feuchten bis sehr trockenen Umweltbedingungen anpassen. Diese Flexibilität macht sie zu zukünftigen Gewinnern in einer Welt, in der das Klima immer verrückter spielt. Was für ein Hoffnungsschimmer.
Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Vor einigen Wochen machte der Fund der ältesten Alphütte der Schweiz Schlagzeilen. Auch wir von DRS2 berichteten über diese archäologische Sensation im Bündnerland, die zeigt, dass der Mensch bereits vor 3000 Jahren mit seinem Vieh die Höhe suchte. Die Entdeckung dieser prähistorischen Alphütte im Silvretta-Gebiet war mitnichten ein Zufall. Sie ist Lohn für ein ehrgeiziges Forschungsprojekt der Universität Zürich. In akribischer Detailarbeit erschließen die Zürcher Archäologen die Besiedlung der Silvretta-Region, einer Geschichte, die erstaunlich weit zurückreicht. Thomas Häusler hat das Forschungsteam bei der Arbeit im Feld besucht.
Die Wanderer, die an diesem Morgen das Fimbertal Richtung Pass hinaufsteigen, bekommen Merkwürdiges zu sehen. Mitten in der Weide kniet ein langhaariger Mann im Heavy-Metal-Shirt und staubsaugt Steinbrocken, die in einer flachen, frisch ausgehobenen Grube liegen.
Ja, schon quasi vorbei. Jetzt muss man alles sauber sein. Also alles, was die Steine da oben, alles muss weg.
Ein anderer Mann mit Schlapphut und Bergkamaschen steht auf einem Biertisch und fotografiert die Steine in der Grube. Es ist der Archäologe Thomas Reitmeier, der nach einer Woche Ausgrabung die Überreste der ältesten Alphütte der Schweiz fotografiert. Auch wenn das über 2000 Meter hochgelegene Fimbertal uns heute sehr abgelegen vorkommt, am äußersten Rand des Unterengadins liegt es. Früher war es das nicht, erklärt Thomas Reitmeier, als er mit Fotografieren fertig ist.
Dieses Unterengadin ist sehr früh genutzt. Wir haben hier gerade 5 Minuten von dieser Hütte entfernt eine Fundstelle aus dem 5. Jahrtausend, die also 4000 Jahre älter ist, wo man auch vermuten kann, dass es vielleicht allererste Hirten sind. Also es ist eine klimatisch und landschaftlich schon sehr bevorzugte Region, die kulturell vom Menschen sehr früh überprägt worden ist.
Bevorzugt ist das Unterengadin, weil es in seinen tieferen Lagen den Anbau von Getreide erlaubt und über viele Pässe aus dem Süden und Norden erreichbar ist. Seit den 1950ern weiß man, dass im Inntal unten bei Ramosch vor 3000 Jahren Menschen siedelten. Und deren Alphütte im hochgelegenen Fimbertal hat Thomas Reitmeiers Team nun wohl gefunden.
Wir gehen so von Dörfern aus, die ungefähr 200 Einwohner haben. Und da ist natürlich klar, dass man einen Teil der Bevölkerung, sicherlich vielleicht auch Kinder schon, das darf man ja nicht vergessen, mit dem Vieh im Sommer hier heraufgeschickt hat, um diese fetten Weidegründe zu nutzen.
Fette Weidegründe für wahr, denn auch heute weiden hier oben noch hunderte von Kühen. Und auch der Name weist darauf hin.
Wir haben schon während der Vorarbeit gemerkt, in Zusammenarbeit mit Flurnamenkundlern, dass der Name Fimba, Fenga oder It, das sind prähistorische Synonyme für fetten, sprich ertragreichen, günstigen Weidegrund. Also der Name des gesamten Tales weist schon auf die frühe Nutzung und Bezeichnung hin.
Und dieser frühen Nutzung geht das Projekt in der Silvretta nach, sucht jahrtausende alte Rastplätze, Feuerstellen, Unterstände. Dafür heißt es, die Landschaft mit anderen Augen zu betrachten.
Man versucht sich natürlich mit einer gewissen Vorsicht immer auch in die damalige Welt hineinzuversetzen. Wo wäre es günstig? Wo würde man eine Hütte aufstellen? Wo wäre der geeignete Platz, die Schaferde über Nacht einzusperren etc.?
Mit dem Blick eines prähistorischen Hirten oder sogar eines steinzeitlichen Jägers streifen die Archäologen also immer wieder durch die Täler und über die Pässe. Denn das Forschungsprojekt hat mittlerweile deutlich gezeigt, dass vor den Sennen und Hirten auch schon Hochwildjäger in der Silvretta unterwegs waren. Auch ihren Spuren folgen die archäologischen Suchtrupps.
Ein Trupp sehen wir gerade da hinten zu dritt. Das sind unsere berggängigsten Gämsen sozusagen. Die sind da seit Dienstag unterwegs und suchen parallel zu unseren Detailgrabungen die einzelnen Täler ab nach weiteren Fundstellen. Das ist ja eine Grundstrategie, dass wir versuchen, alle anthropogenen Hinterlassenschaften hier im Tal zu kartieren.
Anthropogene, also menschliche Hinterlassenschaften, finden die Archäologen fast immer bei den großen Felsblöcken, die im Fimbertal und seinen Nachbartälern vereinzelt auf der Weide herumliegen, als hätten prähistorische Riesen hier Boccia gespielt. Viele dieser Brocken bieten schützende Nischen. Und wenn sich dort dann noch Silex-Stücke finden, also Feuerstein, dann wissen die Forscher, hier müssen wir graben.
Im Val Urschei, da haben wir oberflächlich in mehreren halbhöhlenartigen Felsblöcken schon Silex-Material gefunden. Und da war für uns klar, wir haben möglicherweise einen prähistorischen Tatort für uns, wirklich eine sozusagen über viele Jahrtausende mehr oder weniger ungestörte Situation. Auch der prähistorisch genutzte Sitzstein ist noch vorhanden gewesen, also ein fantastisches Befundbild. Das rückt natürlich damaligen Menschen sehr viel näher. Man glaubt immer, dass sie doch sehr viel anders waren, aber wenn man so unmittelbar wirklich den Tatort hat und man weiß, der ist dort gesessen und es kommt wirklich noch das originale Lagerfeuer zutage und die Sachen liegen an der Oberfläche, das ist dann natürlich schon sehr spannend. Vor allem aus dem Grund ist das Herz etwas höher gehüpft und man hat sich erwärmt, weil wir da in diesen 4 Tagen voll in der Schafskälte waren. Also es war so ein ganz Tageshorizontal-Peeling durch extremen Schneefall. Deswegen war es sehr günstig, dass wir zumindest wissenschaftlich, archäologisch sehr erfolgreich waren dort.
Das kalte Wetter mitten im Sommer hat den Archäologen auch noch einmal deutlich gemacht, wie hart das Leben vor 8000 Jahren in den Bergen gewesen sein muss.
Wir haben das 1:1 dann nachvollziehen können und auch über Mittag das Feuerholz mühsam hinauftragen müssen. Über 1,5 Stunden tagtäglich einen Weg dorthin tragen und dementsprechend auch über Mittag wirklich Feuer anzünden müssen, sonst wären wir wahrscheinlich halb erfroren dann am Abend zurückgekehrt.
Hart und entbehrungsreich war das Leben der alpinen Steinzeitjäger also bestimmt, wenn sie hier oben Steinböcken, Gämsen und Rothirschen nachstellten. Das heiße aber nicht, dass es primitiv gewesen sei, sagt Thomas Reitmeier. Die Funde zeigten beispielsweise, dass die Standorte der Lager immer sorgfältig ausgewählt wurden.
Es ist faszinierend, wie perfekt strategisch diese Jagdlager liegen, wo man sehr rasch mit wenig Höhengewinn oder Höhenverlust, muss man sagen, die liegen meistens so auf 2200 Meter oder 2400 Meter, wie rasch man hier über Pässe einzelne Täler überqueren kann. Ich stelle mir das immer sehr mobil und sehr strategisch überlegt vor, mit einem sehr guten Gespür, das uns wahrscheinlich abhanden gekommen ist, für die Landschaft, für die Topografie und auch von der Kondition her muss es sehr faszinierend gewesen sein. Also ich stelle mir immer vor, ein Tag mit so einer mittelsteinzeitlichen Jagdgruppe, da würde man wahrscheinlich schön die Zunge aushängen am Ende.
Wie diese alpinen Jäger dann vor etwa 7000 Jahren auf die Land- und Alpwirtschaft umgestellt haben, das sei ein Rätsel, sagt Thomas Reitmeier. Auf jeden Fall hätten die Bewohner dagegen Kontakt zu Menschen außerhalb der Region gehabt oder seien selbst immer wieder ein- und ausgewandert. Als die Forscher diese Wanderungsbewegungen untersuchten, da stießen sie auf eine Überraschung.
Zwischen 3300 und 3000 vor Christus haben wir zum Beispiel global nässeres und kälteres Klima. Und genau in der Zeit stellen wir witzigerweise eine starke menschliche Penetration in den Alpen fest. Also eigentlich der umgekehrte Effekt. Man würde meinen, man meidet eher die Alpen, aber offenbar entsteht außen im Voralpengebiet, auch in den Talbausiedlungen in der Schweiz zum Beispiel, eine Art Klimakrise, eine Krisensituation, ökologische, ökonomische Krisen. Und man versucht sozusagen noch die letzten Marginalzonen auch inneralpin zu erschließen und mit neuen Wirtschaftsweisen, zum Beispiel auch mit Hochweidenutzung, das Überleben zu sichern. Ein ähnlicher Effekt lässt sich auch während der sogenannten Löppenschwankung in der Mittelbronzezeit ungefähr im 17. 16. Jahrhundert vor Christus feststellen, wo wir auch eine starke inneralpine Siedlungsausbau in Graubünden zum Beispiel feststellen können oder eben im Unterengadin.
Die Ergebnisse der bisher 3 Forschungsjahre zeichnen also das Bild einer Region, die trotz ihres hochalpinen Charakters schon seit Jahrtausenden vielfältig und intensiv genutzt wird.
Teig steht drauf.
Das ist keine Kraft.
Gib ihm, Jonas! Alles volle Pulle.
Mittlerweile sind die letzten Fotos von der Ausgrabungsstelle geschossen. Das war die letzte Arbeit der diesjährigen Ausgrabungskampagne. Und die Archäologen sichern nun noch die wertvolle Grube mit Plachen und einem Zaun. Der soll vor allem die Kühe abhalten, die während der letzten Woche immer wieder zur Ausgrabungsstelle durchbrachen und so auf ihre Weise Neugier zeigten für das Forschungsprojekt, das auch ihre Vergangenheit ausleuchtet.
Mensch und Kuh auf den Spuren ihrer Geschichte. Thomas Häusler besuchte die Alpenarchäologen der Universität Zürich bei ihrer Arbeit im Silvretta-Gebiet. Wenn Sie sich für die Bilder zu den Tönen interessieren, klicken Sie sich auf unsere Website unter wissenschaft.drs2.ch. Redaktion des heutigen Wissenschaftsmagazins Odette Frey, Moderation Katharina Boxler. Morgen Sonntag um 19.30 Uhr gibt's Wissenschaft RS2 noch einmal in der Wiederholung nach dem Echo der Zeit. Die nächste Ausgabe unseres Wissenschaftsmagazins hören Sie wie immer samstags 12.40 Uhr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.